Nein, wir sind die Küstenfräuleins.
Hier kommen die Titel auf den Tisch.
Wir sind Carina Dabert
und Roberta Xirus.
Moin!
Heute sprechen wir über das Thema Geld. Geld, wie wichtig ist es in einer Partnerschaft oder bei der Partnerwahl? Carina erzählt von ihren Erfahrungen in ihrer Partnerschaft, in der Geld tatsächlich zu einem sehr unangenehmen Thema wurde. Und wir reden darüber, was man tun kann, damit Geld keinen zu großen Raum einnimmt oder sogar Uneinigkeit darüber entsteht. Viel Spaß beim Hören. Liebe Carina, wenn du bist ja Single.
Danke, dass du mich erinnerst.
Das haben wir auch schon oft genug festgestellt.
Hat noch niemand mitgekriegt.
Und du bist ja auch immer noch Single. Und angenommen, du möchtest das ändern und begibst dich auf Partnersuche. Und dann kommen so ein paar Aspiranten. Wie wichtig ist dir Geld eigentlich bei der Partnersuche?
Ich finde es ein bisschen, ja, ich finde die Frage ein bisschen tricky. Also ich weiß nicht, wie ich sie richtig beantworten soll, ohne dabei schlecht dazustehen.
Kannst du doch gar nicht.
Na, ich finde, tatsächlich muss man dafür so ein bisschen ein Backstory kennen. Also grundsätzlich sage ich mal so, wenn ich jemanden kennenlerne auf einer App oder im echten Leben, spielt es für mich in erster Linie gar keine Rolle. Da interessiert mich, was ist das für ein Mensch, was hat er für Interessen, was macht ihn aus, hat er Humor, habe ich einen guten Vibe mit ihm. Aber was für mich schon extrem wichtig ist, aufgrund meiner Geschichte, dass jemand mit Geld umgehen kann. Also, dass jemand sein Geld verwaltet. Es muss nicht viel Geld sein, der muss nicht reich sein, der muss auch nicht sagen, also ich sage auch nicht, nur unter 80.000 im Jahr treffe ich dich nicht. Aber es ist mir ganz wichtig, dass jemand weiß, was er verdient und worüber er verfügen kann. Mhm. Und das ist ja so eine Sache, die kriegst du jetzt nicht beim ersten Date schon mit.
Nee, es sei denn, du fragst etwas weirdo-mäßig. Direkt mit so einem Katalog.
Ja, und auch wenn du jetzt so einen, keine Ahnung, so einen Star-Anwalt datest, der irgendwie 250.000 im Jahr verdient, heißt das nicht, dass der mit Geld umgehen kann. Mhm. Und mir geht es darum, dass ich weiß, dass er nicht über seine Verhältnisse lebt. Mhm. Und eine Eigenschaft, die ich halt gar nicht ertragen kann, ist Geiz. Also ich, für mich ist Geiz etwas, das geht nicht. Weil Geiz beschränkt. Mhm. Und ich finde aber, also ich unterscheide auch Geiz und Sparsamkeit. Man darf schon sparsam sein. Mhm. Das ist okay. Aber ich finde Geiz extrem unattraktiv. Es engt mich, also schränkt mich in meiner Freiheit ein, mhm, und in meinem freien Denken, in den Möglichkeiten, wenn ich in so eine mögliche Beziehung gehe, dann möchte ich ja irgendwie Möglichkeiten haben. Mhm. Ich möchte mir vorstellen können, man kann in den Urlaub fahren, man kann Anschaffungen machen, mhm, wenn man zusammenzieht, sich gemeinsame Möbel kaufen. Mhm. Und das finde ich alles sind schöne Gedanken. Und ich habe einfach, und das habe ich irgendwie schon ganz weit, ganz viel erzählt, aber ich habe, um das so ein bisschen nachvollziehen zu können, meine Beziehung geführt mit einem Mann fast 7 Jahre. Und er hat es halt geschafft, hinter meinem Rücken fast 50.000 Euro Schulden anzusammeln.
Wow.
Und ich habe von ihm halt Dokumente gefunden. Der hat, das ist auch ein bisschen lustig, seine eigene Mutter als Ehefrau eintragen lassen und über sie eine Kreditkarte bei Amazon bestellt. Also das ist einfach schon richtig weird und gestört und kriminell. Mhm. Und bei uns hat auch mal jemand geklopft, die Kripo, morgens um 6:30 und hat gefragt, wo unser Falschgelddrucker sei. Und
bitte? Das wusste
ja,
ich nicht mal.
Ich hatte eine Wohnungsdurchsuchung. Und dieser Typ war kriminell, stellen wir so fest, ja. Und ist einer der Gründe, warum ich da extrem vorsichtig bin. Für mich ist es eine absolute Red Flag, wenn ein Typ mir sagt, irgendwie er hat so und so viele Schulden. Und wenn jemand da unklar ist. Also wenn jemand sagt, hier, ich habe mit meiner Ex-Frau ein Haus, bla, keine Ahnung, ich muss hier was abzahlen. Oder so, hier ist der Plan, ich habe einen Finanzplan, bin bei der Sparkasse, keine Ahnung, ich habe einen Finanzberater, was weiß ich. Also wenn mir jemand wirklich klar vermittelt, er hat das alles im Griff, dann möchte ich da auch gerne dem vertrauen und da auch offen sein. Aber bei mir blinken da ganz schnell rote Lämpchen, wenn ich das Gefühl habe, jemand verfügt hier über Geld, das er eigentlich nicht hat. Mhm. Und das ist auch eine Sache, glaube ich, warum wir Kinder in meiner Familie, wir alle übertrieben fleißig sind, weil wir alle nie Geld hatten und uns ist es ganz wichtig irgendwie, dass wir unseren Lebensstandard selbst verdienen, mhm, dass wir den auch selber halten. Für mich als Selbstständige lebe ich ja im ständigen Risiko, die nächsten 3 Monate sowieso kein Geld zu verdienen. Was weiß ich, was morgen ist. Mhm. Und das erwarte ich einfach auch von einem potenziellen Partner, dass der das im Griff hat.
Man lernt sich ja heutzutage häufig übers Internet kennen oder vielleicht auch einfach mal in so einer Bar. Wenn jetzt so die ersten Dates laufen, so 1, 2, 3, wie würdest du denn gerade vor dem Hintergrund, dass dir das wirklich besonders wichtig ist, dass er mit Geld umgehen kann, wie gehst du denn da vor? Also wie stellst du denn oder wie prüfst du das denn, wie es da bei ihm aussieht? Oder lässt du dich einfach drauf ein und hoffst, dass es dich nicht nochmal so trifft? Oder wie würdest du da vorgehen?
Na, ich hoffe natürlich einfach, dass das alles gut läuft. Mhm. Und hoffe, dass ich das merke, wenn da so kleine Warnsignale aufblinken. Man ist ja, wenn man verknallt ist, immer ein bisschen blöd. Aber früher oder später, glaube ich, kriegt man es schon mit.
Und dann, also wenn jetzt du lernst jetzt jemanden kennen, der ist charismatisch und auf deiner Wellenlänge und das funkt da so ein bisschen zwischen euch, ja, gefällt dir gut in vielerlei Hinsicht und ihr trefft euch ein paar Mal und dann kommen die Warnsignale. Was dann? Sagst du dann, ja, nee? Also entscheidest du dich dann, wenn du schon so ein bisschen verknallt bist, und ich sag mal so, auch schon ein paar Mal mit dem intim warst, würdest du glauben, dass es dir dann gelingt, dann Abstand zu nehmen und den dann einfach in den Wind zu schießen?
Also sollte ich jemals wieder bei einem Mann mitkriegen, dass er eine kriminelle Ader hat, bin ich sowas von weg. Mhm. Da bin ich mittlerweile sehr vernünftig, auch wenn ich verknallt bin. Das Liebeskummer verkraftest du immer, aber dass dein Ruf ruiniert ist, weil Männer unaufrichtig sind und hinter deinem Rücken Dinge machen, die nicht in Ordnung sind, auch vor dem Gesetz nicht in Ordnung sind, das finde ich bei meinem damaligen Partner auch einfach verheerend, weil der hatte einen anständigen Beruf, der war ganz normal sozialisiert und der hatte einfach diese Ader. Und das ist eine Grenze, die würde ich auf jeden Fall ziehen. Aber wenn jetzt rauskommt, der hat generell Schwierigkeiten mit Geld umzugehen und ich bin schon verknallt, würde ich mir natürlich das von ihm einfach mal zeigen lassen und sagen, hier komm Schatz, wir gucken uns das mal an, wie wir das lösen. Bist du bereit dafür, dass wir mal zu einer Finanzberatung gehen und so? Und wenn er dann nicht dafür bereit ist, ist das ja, finde ich, so ein bisschen dieses Gefühl, wie wenn man nicht zu einer Paartherapie geht. So, okay, ich will es nicht lösen. Ich mache die Augen zu. Was ich nicht sehe, ist auch nicht da. Also das hat ja noch nie funktioniert. Aber ich glaube, da spielen noch ganz viele andere Sachen dazu mit rein. Also ich würde jetzt ja nicht, wenn ich verknallt bin und so ein Typ sagt mir, ich bin jetzt gerade irgendwie arbeitslos oder mein Beruf ist, keine Ahnung, irgendwie jetzt so ein Beruf, der jetzt vielleicht nicht so angesehen ist in der Gesellschaft, dann sage ich ja nicht, geh mit Gott, aber geh. Ich schlafe nur mit Ärzten. Ich hab noch nie mit einem Arzt geschlafen, möchte ich dazu sagen.
Also an alle Ärzte da draußen, falls ihr Single seid, Carina ist eine Tolle. Und sie hat noch nie mit einem Arzt geschlafen.
So, so. Bildungslücke.
Los geht die bunte Fahrt.
Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt verständlich ausgedrückt habe.
Ja, hast du. Ich fasse nochmal zusammen. Dir ist prinzipiell nicht ein großes Vermögen oder ein sehr hohes Einkommen wichtig, sondern grundsätzlich ist dir wichtig, dass ihr gut miteinander auskommt. Und wenn es um das Thema Geld geht, legst du großen Wert darauf, dass der Mann gut mit seinem Geld umgehen kann, wie viel oder wenig das auch immer ist. Wenn es also kein so hohes Einkommen ist, aber er auch da dir das Gefühl vermittelt, dass er damit achtsam und vernünftig und im Rahmen seiner Möglichkeiten umgeht, dann reicht dir das so. Es muss also nicht der Wohlstand sein, der dich da erwartet.
Nee, um Himmels Willen. Ich glaube eh, dass man ab Summe X gar nicht mehr glücklicher wird.
Das glaube ich auch. Aber also. Tatsächlich, ich weiß ja, dass du Mistress auf Statistiken bist, aber tatsächlich legen 87% aller Paare größeren Wert auch auf Harmonie und die gleiche Wellenlänge. Und das Geld, auch wenn es unterschiedlich gewichtet ist, je nach Altersklasse, ist aber trotzdem eigentlich immer nachgeordnet sozusagen, also immer zweitrangig wichtig.
Ja, trotzdem glaube ich, ist es ja schon so, dass sich immer PartnerInnen finden, meistens ja aus ähnlichen Sozialisierungen heraus. Also ich habe noch nie einen Anwalt gesehen, der mit einer Friseurin zusammen ist. Und es ist auch selten ein Handwerker mit einer Chefärztin zusammen. Was ich schade finde, aber die lernen sich ja in der Regel meistens auch gar nicht im normalen Umfeld kennen, weil sie einfach verschiedene Freundeskreise haben.
Ich habe tatsächlich ein Beispiel in meiner Umgebung, wo ein absolut brillanter, überintelligenter Akademiker mit einer Friseurin zusammen ist. Ja. Das ist tatsächlich so, aber es ist ja nicht der Regelfall.
Also ich finde es beim Dating tatsächlich auch schwierig, das immer nach Berufen festzumachen. Also du wirst ja auch bei Tinder immer sofort gefragt, was machst du denn beruflich? Und ich finde es total irrelevant, weil eine Friseurin genauso schlau und weltgewandt sein kann wie eine Ärztin. Mhm. Beziehungsweise eine Ärztin kann auch nie die Zeitung lesen und von Toten und Blasen keine Ahnung haben, weil sie so in ihrer kleinen Bubble unterwegs ist. Also ich finde so Menschen nach Berufen vorzuverurteilen immer ganz, ganz gefährlich und trotzdem merkt man einfach immer, dass man so eigene Dunstkreise hat. Mein Umfeld ist so super verschieden, da sind so viele wilde Berufe vertreten und die haben alle, das möchte ich schwören, ein vergleichbares intellektuelles Niveau. Mhm. Und ich glaube, da hat sich ganz viel geändert in unserer Gesellschaft, dass man früher immer dachte, Menschen in diesen oder jenen Berufen sind nicht so schlau. Ich glaube, das hat sich jetzt ein bisschen verändert, seitdem einfach jeder Pfosten irgendwas studieren kann. Und es gibt einfach viele Leute, die auch so durch ein Studium gehen. Und die sind auch nicht nur, weil sie einen akademischen Titel haben, schlauer als ich als Künstlerin. Mhm. Das sehe ich nicht ein. Und ich bin ja eine, die gerade tatsächlich als Künstlerin auch viel belächelt werde.
Mhm. Kann ich mir vorstellen.
Also ganz viele denken, die kleine Maus. Mhm. Was in meinem vorhergegangenen Beruf ganz anders war, als ich noch angestellt war, da war immer ein, sie ist bestimmt Kulturwissenschaftlerin. Hätte ich auch direkt meine Nickelbrille gezückt.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es tatsächlich auch regional unterschiedlich ist. Also diese Idee von den weniger intelligenten Menschen, die dann in einfacheren, also ich sage es jetzt einfach mal so, einfacheren Berufen arbeiten, das gibt es zwar, aber zum Beispiel im Süden Deutschlands ist das Handwerk so hoch angesehen, wie es in der Gegend, in der ich aufgewachsen bin, obwohl das Handwerk da vorherrschend ist, bei uns im Ruhrgebiet, nie der Fall war. Also wer in Bayern ein Handwerker ist, hat richtig was zu, also ist wirklich richtig, richtig respektiert und hoch, hoch angesehen. Das war im Ruhrgebiet nie der Fall und ich habe das auch hier im Norden nicht so erlebt, auf diese Art und Weise. Ich glaube, das ist schon sehr regional unterschiedlich und auch dein Dasein als Künstlerin wird wahrscheinlich in Gegenden, also ich könnte mir vorstellen, dass das in Berlin oder Köln mehr Ansehen hat oder du da ernster genommen wirst, weil da die Szene halt auch teilweise zu Hause ist, als in anderen Gegenden. Mhm. Also ich hätte das früher nicht für möglich gehalten, aber ich habe tatsächlich mitbekommen, dass das von Region zu Region unterschiedlich sein kann. Aber du hast natürlich recht, da hat es trotzdem einen Wandel gegeben und ich persönlich sehe das eigentlich sehr ähnlich wie du. Es gibt sehr, sehr einfache, einfältige, eindimensional denkende Akademiker und genau gegenteilige Menschen, die eben keinen akademischen Grad haben. Und da hast du recht, das kann man nicht so festmachen. Also wenn du jemanden kennenlernst, ich will den Bogen nochmal schlagen, und du bist mit dem auf einer Wellenlänge und er ist super sympathisch und witzig und spritzig und charmant und holt dich irgendwie ab und reizt dich auch, dann schätze ich dich so ein, dass es dir dann egal wäre, was für einen Beruf der ausübt, solange der das mitbringt an Menschlichkeit, was du so brauchst.
Ich habe aber tatsächlich jetzt im Dating-Game auch viel die Erfahrung gemacht, dass ich glaube, dass von, weiß ich nicht, 9 von 10 Männern, die ich in der letzten Zeit gedatet habe, da habe ich mehr verdient als die. Und aus irgendwelchen Gründen habe ich mich neulich mit einer Freundin drüber unterhalten. Die hat mir da mal so den Spiegel vorgehalten. Sie hat gesagt, sag mal, Carina, merkst du eigentlich, dass du die immer einlädst? Warum machst du das denn? Und das habe ich tatsächlich für mich mal reflektiert, dass ich irgendwie, ich gar nicht die Maus bin, die darauf wartet, dass mich jemand einlädt, sondern ich mache das irgendwie selber gerne. Ich glaube, ich will damit so ein bisschen meine Autonomie klar machen und zeigen, ich brauche dich nicht. Ich freue mich über Liebe, aber ich brauche dich nicht als Versorger. Mhm. Und ich glaube, das ist so unterbewusst das, was bei mir so da mitschwingt. Dieses, ich kann das auch alleine. Weil neulich hat mich echt ein Freund von mir einladen wollen und da konnte ich es irgendwie aus irgendwelchen Gründen gar nicht annehmen. Weil ich so in diesem Modus war. Mhm. Und das hatte ja damit gar nichts zu tun, weil wir gar nicht eine Liebesbeziehung führen, hatten oder planen. Es war einfach nur so, okay, es ist ein Mann, ich lade ihn ein.
Hat sich das für dich falsch angefühlt, die Vorstellung, er könnte dich einladen?
Ja, in dem Moment schon.
Wie kannst du das beschreiben? Also war das so ein, hast du das unpassend empfunden? Hattest du vielleicht das Gefühl, dass an die Einladung irgendeine Erwartung geknüpft ist? Obwohl ihr erklärtermaßen nur Freunde seid?
Nee, gar nicht. Das war einfach ein Impuls, also ein antrainierter Impuls von mir. Mhm. Also es war so richtig blöd und hinterher, dann habe ich bezahlt und dachte so, hä, der wollte dir eine Freude machen und du hast ihm das jetzt versaut, dir eine Freude zu machen. Und ihm hast du jetzt eigentlich auch keine Freude gemacht. Also es war einfach komplett bescheuert.
Naja, weil wir das schon verstanden haben. Dann ist es auch in Ordnung. Solange er nicht traurig oder eingeschnappt war, geht es doch.
Ja, natürlich war das nicht. Aber in dem Moment dachte ich so, hä, okay, ich glaube, da könntest du mal drauf achten, Frau Dawert, ne? Ja, könnte man sich mal angucken.
Mhm. Ich glaube aber tatsächlich, dass auch dieser Anspruch an den Status so ein bisschen mit dem Alter auch wächst. Das heißt, häufig ist es ja so, dass man sich beruflich eben weiterentwickelt. Man fängt halt als Berufsanfänger irgendwas an. Manchmal orientiert man sich dann um oder man bleibt einfach in seinem Beruf und baut das halt ein bisschen aus. Und im Laufe der Zeit arbeitet man sich dann ja häufig so ein bisschen hoch und dann steigt ja auch das Gehalt und mit jedem Arbeitgeberwechsel steigt es ja noch mal ein bisschen an und so weiter. Und irgendwann ist man da, wo man ist und kann sich halt den Lebensstandard leisten, den man so hat. Ich kann sagen, ich würde es sehr gut finden, also abgesehen davon, dass ich jetzt nicht auf Partnersuche bin, aber wäre ich das, dann wäre mir schon auch wichtig, einen Mann kennenzulernen, der sich einen ähnlichen Lebensstandard leisten kann wie ich, weil ich es auch schon ganz anders erlebt habe und ich dazu keine Lust mehr hätte. Kann aber auch eine Altersfrage sein, weil ich auch mit jungen Menschen geredet habe und die haben das gar nicht bestätigt. Also ich habe gehört, naja, jetzt bin ich ja noch so jung. Im Moment wäre es mir eigentlich eher wichtig zu wissen, dass der junge Mann aus einer guten Familie kommt, im Sinne von anständige Leute mit ehrbaren moralischen Vorstellungen und so weiter. Und dann kam irgendwann bei einer jungen Frau die Aussage, naja, also das wäre mir schon wichtig, dass der ungefähr den gleichen, also ungefähr da steht, wo ich stehe, vielleicht auch schon sein erstes Einkommen verdient. Aber ich glaube, wenn ich älter werde, dann wäre es mir auch genauso steigend wichtig, dass das parallel zu mir dann auch wächst. Ich kann für mich behaupten, mir wäre das wichtig tatsächlich. Nachdem ich Beziehungen und Partnerschaften hatte, in denen ich das Gefühl hatte, die Verdienerin, die besser verdienen, also in denen ich auch die besser Verdienerin war, und oder aber die schlechtere Verdienende war, aber trotzdem die alles bezahlt hat, hätte ich jetzt heute keine Lust mehr dazu. Wäre mir schon wichtig. Tatsächlich haben Untersuchungen auch ergeben, dass insbesondere bei Frauen und aber auch bei älteren Menschen aller Geschlechter das Geld dann zunehmend wichtig wird. Wahrscheinlich einfach auch mit der Absicherung fürs Alter dann, ne? Dass man vielleicht mit 22, 25, 27 noch keinen Gedanken daran verschwendet, wie stehe ich denn dann da, will ich Familie gründen, wie ist dann da die Absicherung, was mache ich dann im Alter? Da denken ja 28-jährige Menschen noch nicht dran. Die sind ja per se erstmal unsterblich und haben solche Überlegungen häufig ja noch gar nicht. Und wenn man dann vielleicht die Kinder, wenn man Kinder hatte und die sind schon aus dem Haus und man geht so aufs Rentenalter zu, dann wird es natürlich wichtiger, dass man gut abgesichert ist. Grundsätzlich kann man aber sagen, dass Geld und Finanzen in Partnerschaften schon einen wichtigen Teil auch einnehmen und das auch immer wieder in Paartherapien Thema ist. Wie gehst du mit Geld um? Gehst du, das, was du sagtest, ne? Gehst du vielleicht nicht gut mit Geld um, mit unserem gemeinsamen Geld womöglich? Du schmeißt es dauernd zum Fenster raus. Ich möchte es gern zusammenhalten. Wir wollten uns doch das Auto kaufen. Oder wenn einer von beiden besser oder schlechter verdient, wie ist dann da die Verteilung? Gibt es klare Absprachen? Häufig gibt es sie dann nicht. Also ich fand deinen Ansatz vorhin, deinem neuen Partner oder zumindest dem neuen Mann in deinem Leben dann auch anzubieten, pass auf, lass uns das doch mal gemeinsam angucken und wenn das da nicht läuft, wie wär's denn mal mit einer Finanzberatung? Das können wir doch hinkriegen. Also das finde ich super, super konstruktiv, super partnerschaftlich und das machen ja viele nicht. Und ganz viele kommen gar nicht auf die Idee, dass man Absprachen treffen kann. Wenn zum Beispiel die Frau deutlich weniger verdient und leider ist es ja häufig der Fall, können wir jetzt gut oder schlecht finden.
Gibt es jemanden, der das gut findet?
Ja, frage ich mich auch gerade. Ja. Manchmal Roberta erstmal denken, ne? Wenn einer von beiden auf jeden Fall deutlich schlechter verdient als der andere, sollte es ja schon eine Absprache geben, wie da die Aufteilung stattfinden soll. Sowas wie, ich gebe dir Geld von meinem Gehalt oder von meinem Einkommen ab, damit du dir auch was Schönes kaufen kannst. Das findet häufig gar nicht statt. Und muss häufig in Paartherapien dann auch erstmal erarbeitet werden. Also jemand, der mit so einer Einstellung losläuft wie du, ich glaube, das ist eher eine Seltenheit. Also nochmal an alle Ärzte da draußen. Carina ist Single. Und ist sehr konstruktiv unterwegs.
Also ich finde es tatsächlich auch ganz schwierig heutzutage Gleichberechtigung zu leben, obwohl es eben den Gender Pay Gap gibt. Also wenn man als Frau halt weiß, hey, ich verdiene jetzt hier irgendwie 1500 netto weniger als mein Typ. Mhm. Ich zahle aber gleich viel Miete. Ich soll 50% auch vom Urlaub fahren. Und es ist ihm auch ganz wichtig, dass wir in dieses tolle Reiseziel fahren und dass die Ostsee jetzt nicht reicht. Und gleichzeitig kriegt die Frau dann aber auch den ganzen Mental Load abgewatscht und wird dann die Hausfrau und die Putzfrau und die Haushälterin in einem. Das finde ich sind Sachen, Die finde ich ganz, ganz schwierig. Und ich glaube, es wäre gut, da, wenn man in eine neue Partnerschaft geht, das von Anfang an so offen zu legen und auch zu besprechen. Weil ganz oft entwickelt sich das ja auch so automatisch. Und ich finde es ganz, ganz unangenehm, wenn du dich gerade in diesem Urlaubsthema, ne, wenn du als Frau dich dann irgendwann in so einer Bittstellerposition siehst, dieses, ja, du willst in diesen Urlaub, ist ja toll, aber ich kann mir jetzt 6 Monate nichts kaufen, nur damit du, keine Ahnung, in die USA fliegen kannst. Das setzt einen ganz doll unter Druck.
Mhm.
Ich finde das ganz schwierig. Auch dieses, was habe ich neulich gesehen bei Instagram? So ein Video mit so einem Dude, der wurde gefragt, hier, was erwartest du von deiner zukünftigen Frau? Und hat er gesagt, ja, ich möchte, dass die halt meinen Haushalt macht.
Wow, so, ja. Oh, wie sympathisch.
Der war per se nicht sympathisch, aber dann wurde er von der Journalistin gefragt, okay, und wenn die dann krank ist, was machst du dann? Ja, dann buche ich mir eine Putzfrau.
Ich wollte gerade sagen, da bin ich jetzt mal gespannt.
Genau, und dann sagte sie, okay, und warum bezahlst du dann deine Frau nicht für die gleiche Arbeit? Und das fand ich halt so, es war so ein Aha-Moment.
Ja.
Natürlich sitzt du da nicht zu Hause und sagst, so Schatz, du hast jetzt 3 Stunden geputzt, hier ist dein Geld.
Das macht jetzt 60 Euro.
Das wäre natürlich richtig eklig, aber da ist eben schon die Frage, wie sehr lieben wir uns und wie sehr haben wir jetzt entschieden, das ist unser Geld. Es ist jetzt für immer dein Geld und mein Geld, dann müssen wir alles 50-50 konsequent teilen. Du putzt genauso viel wie ich, du bezahlst im Urlaub genauso viel wie ich, wir bezahlen beim Essen immer abwechselnd. Oder gibt es da einen anderen Weg, dass man von vornherein ein Wir-Gefühl hat? Und ich glaube, da haben einfach ganz viele Leute echt auch ein großes Thema mit Geld.
Ja, es ist wirklich viel mehr Thema, als ich mir das gewünscht hätte, weil für mich ist Geld nicht so wichtig wie für andere Menschen vielleicht. Aber es ist wirklich immer präsent und irgendwann kommt man häufig an diesen Punkt. Genau eben auch bei Urlauben. Der eine kann ihn sich leisten, der andere kann ihn sich nicht leisten. Ich habe mal, da war ich Anfang 40, eine ganz charismatische, super sympathische Frau kennengelernt, die war Anfang, Mitte 30, also quasi dein Alter. Und die war zu dem Zeitpunkt Single, beziehungsweise hatte gerade einen Mann kennengelernt. Ich weiß heute, dass sie mit dem verheiratet ist und 2 Kinder hat und scheinbar auch sehr glücklich, zumindest wirkt das so, wenn sie mal was postet, aber sieht tatsächlich überzeugend so aus. Und die sagte allerdings damals, sie legte da sehr, sehr großen Wert drauf, dass der Mann ein ordentliches Einkommen habe, denn sie hätte ein hervorragendes Einkommen und ihr sei es besonders wichtig, tolle Urlaube zu machen. Ganz besonders Kreuzfahrten. Und wir alle wissen, dass das eben auch nicht günstig ist, so eine schöne, schicke Kreuzfahrt womöglich im Fernreisesektor zu machen.
Mhm.
Und das war ihr total wichtig. Sie wollte unter gar keinen Umständen einen Mann, der dann nicht mitkommen kann, der dann sagen müsste, du Schatz, das kann ich nicht. Ich habe das Geld für die tolle Kreuzfahrt jetzt durch den Indischen Ozean nicht. Und sie war andererseits auch nicht bereit, das für ihn zu finanzieren dann.
Mhm.
Also es musste dann schon passen. Er musste das dann auch können, abgesehen von wollen. Ihr war das sehr, sehr wichtig. Ich glaube auch, dass der Mann, den sie da gerade kennenlernte, diese ganzen Merkmale erfüllte.
Mhm.
Und habe das aber jetzt nicht überprüft. Das war ja auch nur eine ganz lockere Bekanntschaft. Aber ich war am Anfang ganz erschrocken von ihrer Haltung. Kann das aber jetzt, quasi 15 Jahre später, sehe ich das nochmal ich kann es nochmal neu bewerten und kann heute sagen, ja, heute wäre mir das tatsächlich nicht unwichtig. Ich hätte, nachdem ich einige Zeit Männer miternährt habe, würde ich das nicht mehr wollen. Habe ich schon gemacht, muss ich ihn nochmal haben. Ja,
ja, ich finde, es ist schon ein sehr großer Unterschied, ob ich jetzt einen Mann mitfinanziere, das habe ich auch schon gemacht, oder ob ich jetzt 3-mal im Jahr die scheiß Karibik-Kreuzfahrt fahren muss. Also
ihr war das aber wichtig und ich war ein bisschen erschrocken. Und ich wäre bei mir eben Harmonie und Wellenlänge und so weiter und auch der anständige Umgang miteinander und einfach diese Chemie zwischen dem Mann und mir wichtig wäre ich jetzt also heute nochmal Single, weil das für mich immer noch die wichtigeren und gewichtigeren Werte sind, wäre ich dann immer noch erschrocken, wenn mir jemand sowas sagen würde. Aber jeder so, wie er es braucht, und die haben sich dann ja scheinbar auch gefunden und dann ist es ja auch schön.
Ja, bis er mal schwer krank ist oder arbeitslos und dann, also ich finde das schon sehr mutig, das an sowas festzumachen. Und ich finde es auch, finde ich jetzt gerade kein, von dieser Frau, ich kenne die ja überhaupt nicht, ne? Aber ich finde es jetzt kein besonders starker Charakterzug. Also wenn man selber viel Geld verdient und nicht dazu bereit ist, einen Partner oder eine Partnerin in den Urlaub einzuladen, sorry, bin ich raus.
Mhm.
Also und dann auch nicht bereit ist, allein die Scheißkreuzfahrt zu machen, Weil man kann ja durchaus sagen, okay, Schatz, du hast dieses Jahr das Geld nicht, dann mache ich jetzt 2 Wochen Mädelsurlaub oder so. Mhm. Aber wenn das die Bedingung ist, das ist mir zu oberflächlich. Finde ich auch. Gehe ich nicht mit.
Ja, ich hätte wahrscheinlich eher den Ansatz, dass man guckt, wie viel Geld hat man denn gemeinsam und welche Art von Urlaub kann man sich denn dann für das Geld leisten und macht dann den Urlaub. Dann ist es vielleicht eben nicht die Karibik-Kreuzfahrt oder die Kreuzfahrt durch den Golf von Thailand, sondern dann hat man halt ein Budget X und das durch 2 geteilt, macht es immerhin möglich, 2 Wochen All-Inclusive in Griechenland zu machen oder meinetwegen eine schöne, gemütliche Italien-Rundreise, wenn man jetzt nicht so ein Hotelmensch ist.
Das setzt aber ja voraus, dass man das Geld teilt und dazu ist diese Frau nicht bereit und das machen ganz viele in ihren Beziehungen nicht, was ich schade finde, weil ich kenne tolle Beziehungen, wo das einfach sehr, sehr gut funktioniert, auch wenn die Frau mehr verdient. Mhm. Auch wenn die Männer nach der Statistik unglücklicher sind, wenn die Frau mehr verdient als sie, das ist leider noch so. Mhm. Aber dieser Gedanke, das ist meins und das ist deins, finde ich, ist ein ungesunder Gedanke, um zu heiraten. Mhm. Weil das widerspricht dem, wofür du dich eigentlich bewusst entscheidest. Ich empfehle immer allen Paaren, macht ein gemeinsames Haushaltskonto. Also es muss ja nicht ein Konto sein, wo alle Gelder eingehen und alle Gelder rausgehen, mhm, aber dass man eben ein Haushaltskonto hat für Essen, für Strom, für alles, was so ist, mhm, ne? Und für Spaß und für Urlaub und Sextoys. Wow.
Also Schatz, unser Vibratorbudget für diesen Monat ist fast erschöpft. Es geht vielleicht noch ein kleines Plug.
Ja, aber tatsächlich, Geld ist ja auch bei dir in deiner Beziehung, finde ich, so wie ich das mitbekomme, ein Riesenthema. Also ich habe das Gefühl, das ist euer Lebensthema. Was habt ihr denn, also ihr habt doch auch irgendwelche Wege gefunden, damit umzugehen. Also und ich finde es tatsächlich von außen betrachtet, das sage ich mal dazu, sagenhaft, mit wie viel Muße und Verständnis du daran gehst, weil ich hätte schon 84 Mal aufgegeben an deiner Stelle. Ich hätte es nicht ausgehalten. Und ich habe mega Achtung davor, wie du das trägst, also obwohl wir da eigentlich eine sehr ähnliche Haltung zu haben.
Das stimmt. Ich glaube, dass ich das, also ich möchte an der Stelle sagen, ich möchte vermeiden, dass ich immer klinge wie so eine weise alte greise Frau. Ich weiß, dass ich nicht greis bin und weise bin ich auch noch nicht, aber tatsächlich merke ich mir selber an, dass ich heute anders denke und mir Dinge plötzlich anders wichtig sind, beziehungsweise mich Dinge nicht mehr so auf die Palme bringen, die mich vor 10, 15, 20 Jahren noch total genervt hätten. In deinem Alter hätte ich das auch nicht gemacht. Da hätte ich damit nicht so gut umgehen können. Da wäre allerdings zugegebenermaßen wahrscheinlich die Gap zwischen meinem Gehalt und dem meines Partners wahrscheinlich auch noch größer gewesen. Ich sehe das heute anders. Das ist nicht unser Lebensthema, auch wenn das dir so vorkommt. Es ist allemal nicht mein Lebensthema, schon eher das meines Mannes. Das kann man schon sagen. Für ihn nimmt Geld einen Stellenwert ein, der weit, also wirklich weit über dem liegt, den es bei mir hat. Und für mich ist Geld immer noch ein Bezahlmittel und erfüllt natürlich auch einen gewissen Sicherheitsaspekt. Das kann ich schon verstehen. Und ich finde es total toll, wenn ich ein bisschen Geld über habe im Monat und ich kann meinen Kindern irgendwas Tolles kaufen. Oder meinen Kindern sagen so, ah, jetzt bestellt ihr euch mal was Schönes zu essen. Oder guck mal, ich habe doch gesehen, du mochtest den Mantel so gerne. Jetzt gibt es den Mantel für dich. Oder du brauchst auch mal neue Schuhe. Egal was. Also alles, was ich meinen Kindern dann ermöglichen kann, das haue ich dann auch einfach raus. Ich bin tatsächlich, ich wäre gerne sehr viel sparsamer, bin es aber einfach nicht und muss mir das auch eingestehen. Ich kann das, wenn ich muss. Ich war alleinerziehend, wie du weißt, und das halt sehr, sehr viele Jahre und hatte sehr, sehr wenig Geld und sehr wenig Möglichkeiten. Da musste ich verdammt sparsam sein. Ich habe keine Lust mehr. Wenn ich es nicht sein muss, dann bin ich es halt nicht. Jetzt ist es aber so, dass für meinen Mann diese Sicherheit ein absolutes Muss im Leben darstellt, an dem er nicht vorbeikommt. Und er ist auch auf keinen Fall bereit, von dieser Sicherheit zu weichen und hat sehr klare Prinzipien zu Geld und sehr klare Vorstellung über die von der Verwendung seines Geldes, die ich nicht unbedingt teile, aber es ist halt so. Ich habe Dinge, die mir in der Beziehung heute sehr viel wichtiger sind oder anders wichtig als früher und deswegen ist es für mich in Ordnung. Ich habe ja wir haben tatsächlich auch getrenntes Geld, wir haben ein gemeinsames Haushaltskonto, ja, aber wir unterhalten ja auch 2 Haushalte, weil das beruflich nicht anders möglich ist und das kostet natürlich einen Haufen Geld und wir trennen solche Dinge. Urlaube zahlen wir auch getrennt. Und auch Anschaffungen.
Dazu möchte ich sagen, ihr macht nie Urlaub.
Ja, das kommt ja jetzt. Wir konnten aus Gründen nicht immer, nicht so viele Urlaube machen.
Was für mich nicht nachzuvollziehen ist, aber ja.
Gründe. Mhm. Und das, die große Zukunft der Urlaube, die steht uns ja jetzt unmittelbar bevor. Und liebe Leute, das wird toll, es wird groß und ich werde meinen Mann auf jeden Fall überreden, viele Urlaube mit mir zu machen. Ihr könnt es verfolgen, ich werde immer davon berichten, was wir wieder alles gebucht haben. Okay, es wird nicht so häufig sein wie bei Carina, aber es kommt, es passiert. So, und da ist das dann schon so, dass wir das getrennt bezahlen, aber es ist mir eigentlich egal, weil es gibt Dinge in meiner Beziehung, die sind mir so viel wichtiger. Und die sind mir jetzt anders wichtig als früher. Ich kann da, es juckt mich nicht mehr so und es macht mich nicht so madig, wie es dich macht, wenn du das hörst. Ich schaffe das auch nur, weil ich jetzt an einem Punkt im Leben bin, an dem es mir nicht mehr so wichtig ist. Wäre ich an einem anderen, würde ich auf jeden Fall dazu raten, eine ganz klare Absprache zu treffen. Und wenn ich jetzt das Ganze nüchtern betrachte und bei aller Chemie und allem Schmetterlingsgeflatter im Bauch und weiß ja Kuckuck, was alles passiert, wenn man jemanden toll findet zu Beginn, würde ich trotzdem immer empfehlen, sprech doch einfach mal drüber. Wie sieht's bei dir aus, gehaltlich? Bist du da, wo du gerne möchtest? Möchtest du dich besonders viel entwickeln? Hast du irgendwelche Altlasten? Man muss ja nicht gleich, ne, auch wenn bei uns die Titten auf den Tisch kommen, nicht jeder packt sie gleich aus. Aber man kann ja so ein bisschen vorfühlen. Und man kann durchaus auch mal signalisieren, pass auf, ich weiß, dass Geld vielleicht nicht jetzt, aber später in jeder Beziehung ein Thema wird. Und je eher wir das abgefrühstückt haben, desto klarer, besser und sicherer können wir da miteinander umgehen. Also ich empfehle allen jungen Menschen, die nicht so alt und weise sind wie ich, das wirklich zu thematisieren. Da ist nichts bei. Und wer dann direkt den Riegel vorschiebt und sich wenig kooperativ zeigt, da wäre dann die Frage, ist das dann ein Partner, den ich haben möchte? Denn wenn er bei so einer Sache, die uns alle betrifft, Geld müssen wir alle haben, um Dinge zu kaufen. Keiner steht an der Kasse und sagt, ich würde gern in Knöpfen bezahlen und kommt damit durch. Wenn bei so einer grundlegenden Sache wie Geld schon direkt die Schotten dicht gemacht werden, was ist dann in Lebenskonflikten oder in Problemsituationen und Herausforderungen? Also probiert es halt einfach aus und wenn es da nach Ungleichgewicht aussieht, trefft klare Abmachung. Bis wohin bist du bereit, dein Geld mit mir zu teilen? Ab wo nicht mehr? Und auch andersrum, was wollen wir gemeinsam finanzieren? Wo ist unser Selbstverständnis? Wie weit geht unser Selbstverständnis von gemeinsamer Kasse? Und wie können wir das regeln, falls das nicht kongruent ist? Also das wäre mein Tipp an euch, die das nicht so locker sehen wollen wie ich. Natürlich gebe ich euch nicht den Tipp, werdet erst alt. Klärt das für euch. Aber ich hab diesen Klärungsbedarf ja im Moment nicht.
Aber das ist ja häufig das Problem, dass wenn die Leute, die in einer Beziehung sind, dann erst nach, keine Ahnung, nach einem Jahr das erste Mal darüber sprechen und dann sind sie gerade schon zusammengezogen und dann ist schon das Kind unterwegs und dann stellt man fest, Heidewitzka, wir haben hier ein echt dickes Problem. Ich meine jetzt nicht, wir haben jetzt schon konkret Schulden oder so, sondern einfach, okay, mein Partner, meine Partnerin hat da ein riesengroßes Thema, dann steckt man halt immer schon so tief drin, dann sagst du ja nicht so, ich erwarte jetzt ein Kind von dir, aber ich sehe jetzt hier eine Red Flag über dir leuchten mit Geld. Das ist echt schwierig mit dir. Das ist leider das Ding. Deswegen würde ich auch immer dazu raten, da lieber früher als später drüber zu sprechen.
Genau, also wer uns jetzt hört und noch keine Beziehung hat oder am Anfang einer Beziehung steht, redet doch einfach drüber. Es wird über so viel gesprochen. Es wird über Ex-Partnerschaften gesprochen. Es wird über Erlebnisse im Leben gesprochen. Es wird über Kindheiten gesprochen, über Arbeitssituationen, wie blöde das Team ist, wie toll das Team ist. Es wird über Pläne gesprochen, welches Auto man sich mal kaufen will und so weiter. Es wird ja so viel thematisiert, gerade in der Kennenlernphase. Was spricht denn dagegen, Geld zu thematisieren? Und gerade herauszufragen, sag mal, wie stehst du zu dem Thema Geld? Ist das für dich ein Problemthema? Hast du da schlechte Erfahrungen gemacht? Wie sicher bist du dir da? Wie stellst du dir den Umgang mit Geld oder gemeinsamem Geld in der Beziehung vor? Man klappert doch alles ab. Man fragt doch immer, wie stehst du zu Urlaub? Wie stehst du zu Kindern? Willst du mal heiraten? Ja, nein. Was hast du für eine Familie? Sind deine Eltern nett oder hast du keinen Kontakt mehr? Es spricht ja nichts dagegen, das anzusprechen. Und an die, die uns jetzt hören und ihr seid vielleicht schon am Anfang eurer Beziehung und habt noch nicht drüber geredet, macht's doch einfach. Ihr wärt ja nicht in der Beziehung, wenn ihr euch damit nicht irgendwie wohlfühlen würdet und an die Beziehung möglicherweise die Hoffnung auf eine lange oder sogar immerwährende Bindung knüpftet, könnt ihr das doch mal ansprechen. Also ich empfehle das immer und auch in jeder Paarberatung, wie ich schon eingangs sagte, die meisten Paarberatungen fördern irgendwann auch mal dieses Thema Geld zutage. Das ist häufig ein viel größeres Thema, als die Leute glauben und da muss häufig drüber gesprochen werden. Und es endet eigentlich immer mit, trefft doch eine Absprache. Bitte einigt euch.
So eine finanzielle Schieflage, die sorgt einfach ganz unterschwellig, schleichend für echt viel Frust. Das habe ich selbst schon erlebt und finde das...
Und Enttäuschung auch. Also die eine stille Erwartung an den Partner ist ja per se nicht zwingend zum Scheitern verurteilt, endet aber ja häufig in Enttäuschung, weil sofern sie nicht formuliert wird, weiß der Partner nicht, dass die Erwartung an ihn gerichtet wird. Und wenn einer mit Geld fahrlässig umgeht und der andere hat vielleicht wie du ein ganz besonderes Sicherheitsbedürfnis, dann kann das eigentlich nur in die Hose gehen. Also sprecht miteinander. Und wenn es einfach nur die Mitteilung ist, du, es ist dein Geld, aber ich finde deinen Umgang mit deinem Geld für meinen Geschmack zu fahrlässig und es gibt mir auch kein gutes Gefühl bei der Überlegung, dass ich vielleicht irgendwann, wenn wir mal Kinder bekommen, zumindest vorübergehend auch auf dein Geld angewiesen sein werde. Dass vielleicht so vorübergehend dein oder mein Gehalt reichen muss, wenn wir mal Kinder haben. Oder vielleicht mal einer krank ist. Oder sich ein Sabbatjahr gönnt. Oder weiß der Kuckuck, was da alles passieren kann. Wenn man damit Unsicherheiten hat, bevor die einen zernagen und zerfressen, einfach sprechen. Also Geld unterscheidet sich in diesen, im Grunde ja von keinem anderen Thema. Man rät ja immer dazu, das, was dich beschäftigt, sprich an. Das, was an dir nagt, schaff aus der Welt. Und warum sollte das bei Geld anders sein?
Ja, aber wir haben ja jetzt gerade ausführlich formuliert, man soll es ansprechen, bevor es einen beschäftigt.
Genau, nur für die, die das jetzt hören und die beschäftigt ist bereits. Es ist im Grunde, ja, es gibt Dinge, die sind manchmal zu spät, aber ich möchte euch ermuntern, sollte euch jetzt schon das Grausen gepackt haben, sprecht es an.
Und aus meiner Erfahrung heraus kann ich sagen, wenn da Briefe im Briefkasten sind, in komischen Farben, ja. Das ist nicht gut.
Nicht gut.
Ja, ich habe auch einen Tipp für die heutige Folge vorbereitet. Das ist nämlich eine Bekannte von mir, Bianca Thielke heißt die. Das ist eine Frau, die ist selbstständig in der Finanzberatung und supportet Frauen. Bei ihr habe ich mir zum Beispiel dieses Jahr kostenfrei so einen Finanzplaner runtergeladen und habe meinen Finanzjahr für mich aufgestellt. Der Kalender, der funktioniert auch für Singles offensichtlich, für Singles, die selbstständige Unternehmerin sind, wie ich, aber auch für Paare funktioniert der gut. Und das hilft total, mal zu gucken, was habe ich eigentlich, was kriege ich eigentlich, was kostet der ganze Bums. Und es tut ganz schön weh, das zu visualisieren, das kann ich einmal so sagen. Vielleicht sollte ich mir nochmal eine Beziehung anlachen, nur damit ich weniger Miete zahle. Aber das Konzept hat sich bei mir im Kopf noch nicht durchgesetzt. Ein guter Start, Finanzen für Frauen von Bianca. Da kann man echt tolle Kurse buchen und so ein Mentoring. Und ich habe viel von ihr gelernt und bin noch dabei. Also nächstes Jahr mache ich einen Finanzpodcast. Wisst ihr Bescheid, wie man aus nichts irgendwas macht. Folgt mir für mehr Finanztipps. Glaubst du denn, dass das Finanzthema, dass das auch viel mit Glaubenssätzen zu tun hat? Weil, also ich glaube, bei mir selber hat das mit meiner Kindheit nichts zu tun, sondern ganz viel mit meiner Jugend, weil wir da einfach richtig arme Schweine waren. Und deswegen habe ich so ein erhöhtes Sicherheitsbedürfnis und gleichzeitig aber auch so ein Bedürfnis, mein Geld auszugeben für schöne Dinge, weil ich einfach das bewusst dafür arbeite, mir schöne Dinge leisten zu können. Mhm. So, ich habe da so ein anderes Gefühl für, glaube ich.
Ich glaube, dass fast alles, was wir tun, von Glaubenssätzen gesteuert wird. Also schlichtweg fast alles. Irgendein Glaubenssatz treibt dich ja zu einer bestimmten Kosmetik oder zu einem bestimmten Lebensmittel oder was auch immer. Das denke ich schon. Das ist bei mir aber auch ähnlich. Und das ist ja auch nicht verwerflich. Mein Mann zum Beispiel schlägt die Hände beim Kopf zusammen, wenn er sieht, wofür ich mein Geld ausgebe. Ich bin da sehr, sehr gelagert wie du. Ich habe mein Geld, um mir schöne Sachen zu ermöglichen, um schöne Reisen zu machen, um meine Kinder zu verwöhnen mit irgendwas, was sie sich nicht leisten können, um mir einen leckeren Wein zu gönnen, um mir tollen Käse zu kaufen.
Käse ist wichtig.
Ja, also mein Schwerpunkt liegt wirklich grundsätzlich auf dem Genuss. Und dann ist es mir auch egal, wenn ich Bock auf ein richtig tolles Steak habe, dann gönne ich mir das halt einfach, wenn ich es kann, ne? Es gab auch Tage, da konnte ich es nicht und habe es mir trotzdem gegönnt. So gesehen gehe ich nicht so gut mit Geld um, wie ich möchte. Aber mein Mann geht halt immer gut mit Geld um. Und der hat diese Emotionalität auch eigentlich nicht. Mhm. Der würde sich das Steak dann halt einfach nicht kaufen. Wenn er meint, dass das jetzt in seinem Budget nicht drin ist und er hat ein klares Steak-Budget, wenn das erschöpft ist, dann gibt es halt kein Steak. Und das finde ich auch ein bisschen schade. Aber er folgt eben auch seinem Glaubenssatz. Und der kommt ja auch irgendwo her. Also ja, ich denke, das ist ein Glaubenssatz und der muss nicht aus der Kindheit kommen.
Ja, ich habe auf jeden Fall einen Geldglaubenssatz. Mir wurde immer eingebläut, mach dich als Frau nie abhängig von einem Mann.
Ja, das bläue ich meinen Kindern auch ein.
Ja, aber das ist vielleicht auch ein bisschen extrem. Und ich glaube, Männer hören ganz oft sowas wie, Frauen ziehen dir das Geld aus der Tasche oder so ein Quatsch. Also das war ja früher Aber ich höre das immer noch ganz oft. Oh, jetzt hat er eine Frau, jetzt hat er aber ganz wenig Geld nur noch. Und das begleitet einen ja auch so ein bisschen übers Leben. Auch so unterschwellig.
Ja. Es geht natürlich auch andersrum. Also es gibt durchaus auch Männer, die Frauen das Geld aus der Tasche ziehen. Und ich glaube, dass diese Haltung, die du da gerade beschrieben hast, natürlich auch sehr, sehr historisch ja gewachsen ist, weil es ja früher so war. Frauen verdienten nichts oder wenig. Und das hat sich ja nun alles sehr, sehr gewandelt. Also inzwischen gibt es tatsächlich, wie du schon sagst, Frauen, die durchaus sehr viel mehr verdienen als der Mann. Und Männer, die sich das dann zunutze machen.
Es gab in Norddeutschland gab es so einen Bestatter, der gibt sogar eine Dokumentation drüber auf Netflix. Ich glaube, der Trauerschwindler oder so heißt das. Der hat sich immer an Witwen rangemacht und hat denen das ganze Geld aus der Tasche gezogen. So viel nochmal ganz kurz dazu, dass Männer auch Frauen ausnutzen können.
Der hatte
richtig schlimm.
Keine guten Glaubenssätze, würde ich jetzt sagen.
Ich glaube, der hatte gar keinen Glauben, den man vertreten sollte. Ja. Richtig schlimm.
Also ich um da nochmal drauf zurückzukommen, ich bringe meinen Kindern das schon, also meinen Töchtern sage ich schon auch, macht euch nicht abhängig von einem Mann. Aber eigentlich sage ich das nicht im Sinne von, du als Frau mach dich nicht abhängig von einem Mann, weil Mann ist böse, sondern mach dich nicht abhängig von irgendwem. Und hätte ich Söhne, würde ich das Gleiche sagen. Mach dich nicht abhängig von egal wem. Entscheide frei und freiwillig und selbstbestimmt, mit dem, wem du deine Zeit und dein Leben verbringen willst, aber sei nicht abhängig. Besonders jetzt nicht, wo wir dieser Gender Gap ja auf der Spur sind. Wir sind da ja an was Großem dran, ne? Und das wird ja irgendwann hoffentlich mal Vergangenheit sein.
Ja, wir wissen ja schon ein paar Jahre länger vom Gender Pay Gap. Also, ja, aber wir beiden werden es nicht ändern. Sollten die Küstenfräuleins je Angestellte haben, kriegen die alle gleich viel und es wird allen offengelegt.
Ja. Wir machen quasi einen Haustarif, ne?
So.
Ja. Mit Tarifklassen und Entgeltgruppen.
Ja, und es gibt eine extra Käsepauschale.
Ja, genau. Und eine Weinflat.
Ja. Da gibt es nicht so einen scheiß Obstkorb im Büro, da gibt's Wein.
Ja, und Mad Eagle.
Ja. Ja. Geil. Oh.
Ich hätte da vielleicht noch so eine lustige Anekdote, die bezieht sich nicht auf Partnerschaften, sondern um das Thema, wie sicher fühle ich mich mit oder ohne Geld. Eine ganz, ganz, ganz liebe Freundin von mir, eine inzwischen schon ältere Dame, hatte eine Tante, die aus einer sehr reichen Familie kam. Und die Familie war allerdings inzwischen etwas verarmt. Und diese Tante hatte Kinder, denen sie immer erzählte, sie müssten sich niemals Sorgen machen. Niemals je müssten sich Sorgen machen, wenn das Geld mal knapp würde, sie hätte dieses Sparkonto. Aber dieses Sparkonto sei wirklich nur für absolute, echte, schlimme Notfälle. Aber wenn so ein Notfall einträte, sei auf jeden Fall Geld da. So dass sie den Kindern damit immer die Sicherheit vermitteln konnte, dass es ihnen niemals wirklich schlecht gehen kann. Und die Kinder, immer wenn sie dann irgendwelche Wünsche hatten und wussten, dafür ist das Geld eigentlich nicht da, dann haben sie die Mama gefragt, ob sie denn irgendwoher dieses Geld für diesen einen Wunsch bekommen könnten. Und dann sagte die Mama immer, ja, das Geld ist dafür eigentlich nicht da, aber ich hätte ja noch dieses Sparkonto. Nur wenn wir dieses Sparkonto nun plündern, dann ist es für deinen Wunsch draufgegangen und dann haben wir für wirklich schwere Zeiten haben wir dann nichts mehr. Also ich könnte mein Sparkonto jetzt nehmen, aber dann ist es weg. Und die Kinder haben immer davor zurückgeschreckt, haben immer gesagt, nein, Mama, bloß nicht das Sparkonto anrühren. Wir wollen das doch noch haben, wenn es uns mal ganz schlecht geht. Das war natürlich vor einer ganz langen Zeit. Das ist also in langer Vergangenheit passiert. So, dass sie den Kindern immer gesagt hat, wir können es tun, aber überlegt wirklich genau, ob ihr das jetzt wirklich braucht oder ob wir nicht doch lieber diese Sicherheit haben wollen. Irgendwann waren die Kinder dann erwachsen und sie wussten, dass sie bis dahin immer noch nicht dieses Sparkonto angerührt hatten und die Mama dieses Sparkonto immer noch hat. Und die Mama wurde älter und die Kinder wurden älter und dann starb irgendwann die Mutter und es stellte sich raus, dieses Sparkonto hat nie existiert. Sie hat den Kindern einfach nur erzählt, dass dieses Sparkonto da war, weil sie so arm waren, dass sie es nicht übers Herz brachte, den Kindern diese Existenzangst, die sie als Mutter immer haben musste, zu übertragen. Und so waren die Kinder halt immer sicher, dass sie wussten, egal was passiert, ganz am Ende eines langsteinigen Weges haben wir Geld. Finde ich schon sehr niedlich, die Geschichte.
Ich muss da nur daran denken, dass ich das viel bei Sterbenden erlebe oder Menschen, die doch nicht gestorben sind, dass die Menschen immer einen ganz anderen Bezug plötzlich zu Geld haben. Wenn du dir deiner Endlichkeit bewusst bist, gibst du dein Geld ganz anders aus. Dieses ewige für die Rente und dann ist man in der Rente und macht es doch nicht. Das ist einfach eine Mentalität, die habe ich nicht. Ich lebe immer im Hier und Heute.
Ich habe die auch nicht. Und das ist auch etwas, was zwischen meinem Mann und mir auch nicht einig, also wo wir uns nicht einig sind. Ich denke das auch. Ich frage mich dann auch schon, was ist denn, wenn ich die Rente gar nicht erlebe?
Mhm.
Wenn toi 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 ein schlimmer Schicksalsschlag mich ereilt oder aber mein Partner und wir dann gemeinsam gar nicht auf diesen Lebensabend warten müssen oder können. Was wollen wir dann mit so einer überdimensionierten Altersvorsorge, wenn wir dieses Alter gar nicht haben? Und was machen wir dann mit all diesem Geld im Alter, wenn wir jetzt schon teilweise aus so einem Sportwagen kaum noch rauskommen, weil wir Rücken haben?
Ne? Ja, klar.
Und wir sind junge Menschen, so gesehen.
Mhm.
Es wird ja nicht besser, wir werden nicht fitter. Vielleicht machen wir dann all das, was wir jetzt heute glauben, wir dann machen könnten mit all dem Geld. Vielleicht machen wir es einfach nicht mehr, weil wir dann nicht mehr können. Und dafür muss man gar nicht erst schwer krank geworden sein oder sterben, sondern vielleicht ist man dann einfach auch zu alt, um bestimmte Dinge zu machen. Und da gehen unsere Meinungen noch auseinander. Aber es ist ja ein stetiger Prozess und man weiß ja nicht, was noch kommt.
Ja, ich möchte da das vielleicht gerne einmal wegstreichen. Also ich habe wirklich viel Erfahrung in der Arbeit mit Menschen, die gestorben sind.
Mhm.
Und sie haben es alle nicht gemacht in ihrer Rente. Sie waren einfach alt in der Rente, weil in der Rente ist man alt. Und ich finde es extrem beruhigend, also mir gibt es total Sicherheit, mein Geld auszugeben. Das ist ganz anders als bei anderen, weil ich mir meiner Endlichkeit so bewusst bin und immer denke, boah, wenn ich morgen tot bin, kann ich sagen, war geil.
Wenn du morgen tot bist, kannst du gar nichts mehr sagen.
Schenkelklopfer. Wow.
Ja.
Aber dann werde ich mich freuen, dass ich nichts verpasst habe. Und dann kann jemand auf meiner Beerdigung sagen, sie hatte Spaß. Sie hat alles, sie hat alles rausgeholt. Sie hat aus dem Vollen geschöpft.
Mhm.
Und darum geht es mir im Leben.
Mhm.
Weil ich bin Künstlerin, ich bin selbstständig, ich habe eine Vagina. Also meine Rente wird eh beschissen, da müssen wir uns auch nichts vormachen. Aber da, was will ich denn in der Rente noch außer rumsitzen, Fernsehen gucken, Klönschnack halten und Kniffel spielen? Ich hasse Spiele, aber das wird im Alter kommen. So, wenn ihr auch Lust habt, uns zu schreiben, macht das doch gerne. Aber was uns noch viel mehr freuen würde, wäre, wenn ihr erzählt, dass ihr uns hört. Erzählt es euren Freundinnen und Freunden, denn davon leben wir. Wuhu! Also, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sagen bis später.
Bis die Tage.